Die Thüringer Zustände sind ein Bericht, der den Rechtsextremismus, Rassismus und auch Antisemitismus in Thüringen thematisiert. Auch für 2022 gibt es wieder eine Ausgabe, weshalb ich mich heute mit Herrn Franz Zobel, Projektkoordinator von ESRA, und Frau Cynthia Freund-Müller, Geschäftsführerin von Comrex, verabredet habe, um einen kleinen Ausblick für 2022 anzusprechen. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie sieht die Entwicklung rechter, rassistischer Gewalt in Thüringen aus, verglichen zwischen 2021 und 2022?
Genau, darauf würde ich jetzt mal kurz eingehen. Wir haben ja im April unsere Jahresstatistik veröffentlicht, die ist auch immer Thema in den Thüringer Zuständen und wird dort nochmal ausgeführt. Und das, was sich im Vergleich zu 2021 feststellen lässt, ist ein massiver Anstieg um 45%. Und nicht nur das, sondern es geht um einen Höchststand rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, seit es ein unabhängiges Monitoring durch ESRA, also im Jahr 2011, gibt. Insgesamt wurden 180 Angriffe registriert im letzten Jahr. Davon waren insgesamt 374 direkt oder indirekt betroffen, also mit Angegriffene. Und davon auch nochmal 103 Kinder und Jugendliche. Auch das ist ein Höchststand und auch das ist sehr alarmierend, besonders auffällig auch im letzten Jahr im Vergleich zu 2021, dass viele Kinder und Jugendliche insbesondere von rassistischer Gewalt betroffen waren. Das ist auf verschiedenen Ebenen ist das natürlich nochmal zu erklären, woher das kommt. Also wir haben dazu auch nochmal geguckt, wie das sich im Jahreslauf entwickelt hat und haben da halt gesehen, dass viele dieser Angriffe auch mit einer rassistischen Stimmungsmache zusammenhängen. Wir haben das auch nochmal geguckt, wo fanden die Angriffe statt, und ein Großteil der Angriffe hat zum Beispiel auf Demonstrationen oder am Rande Demonstrationen stattgefunden. Das heißt, es geht auch hier nochmal um die Mobilisierung der extremen Rechten im letzten Jahr, die auch dazu geführt hat, dass es vor allem zu Angriffen auf JournalistInnen und politische GegnerInnen kam. Auch da, gerade bei JournalistInnen, haben auch nochmal die Angriffe zugenommen. Die haben sich fast mehr als verdreifacht in Thüringen, und was auch nochmal ganz konkrete Auswirkungen auf die Pressefreiheit hat im Freistaat. Ja, das vielleicht erstmal zu der Frage.
Die Corona-Pandemie wurde offiziell als beendet erklärt. Werden dennoch weitere Straftaten wie in 2021 registriert, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Corona-Pandemie stehen?
Prinzipiell ist es erstmal schwierig zu sagen, dass es konkret Straftaten gibt, die im direkten Zusammenhang mit Maßnahmen der Corona-Pandemie stehen, weil ein Großteil der Maßnahmen der Corona-Pandemie einfach einen großen Resonanzraum gebildet haben in der Gesellschaft und ein hohes Mobilisierungspotenzial hatten. Und da würde ich eher auf die Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen verweisen, an deren Rändern es zu diversen Ordnungswidrigkeiten und oder Straftaten kam. Da das zu quantifizieren ist schwierig. Das geht zum Beispiel aus kleinen Anfragen an den Landtag hervor, beziehungsweise an die Landesregierung, wie zum Beispiel kleine Anfrage Nummer 4418, dass einfach da auch nicht so die Informationen vorliegen. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass beispielsweise die Montagsdemonstrationen, die wir uns angeschaut haben, ein hohes Potenzial an antidemokratischen Kräften und rechtsextremer Mobilisierung vorweisen, was wiederum durch die Art und Weise, wie dort gesprochen, miteinander gesprochen und auch weiter gesprochen wird, Straftaten nach sich ziehen kann.
In den Thüringer Zuständen von 2021 stand geschrieben, die Lage kann jederzeit weiter eskalieren. Ist sie das denn?
Genau, das war ein Artikel von mir tatsächlich, in dem das als eine Teilüberschrift war, und es bezog sich einfach auch nochmal die Lage in Bezug auf rechte, rassistische und antisemitische Gewalt kann weiter eskalieren. Und das ist tatsächlich was, was ich ja eben schon deutlich gemacht habe, mit diesem Anstieg von rechten und rassistischen Gewalttaten im vergangenen Jahr hat sich das natürlich bestätigt, vor dem, was wir halt auch schon im Jahr 2021 abgezeichnet hatten, wovor wir auch gewarnt haben. Und natürlich sagen wir auch weiterhin, dass die Lage noch weiter eskalieren kann. Denn das, was wir halt in den letzten Jahren feststellen mussten oder auch seit 2015 feststellen müssen, ist, dass kleine Punkte, die extreme Rechte es schafft, zu Punkten lokal aufzugreifen und zu mobilisieren und damit natürlich dann auch eine Stimmung zu schaffen, in der zum Beispiel Rassismus massiv reproduziert wird, der sich natürlich dann auch entlädt in Gewalttaten oder in Beleidigungen und in Beschimpfungen und so weiter. oder auch am Rande von Demonstrationen natürlich politische Gegnerinnen angegriffen werden oder Journalistinnen angegriffen werden. Und dass solche Situationen können jederzeit weiter eskalieren. Also das hat insbesondere auch im letzten Jahr nochmal dieser massive Aufmarsch der extremen Rechten in Gera gezeigt mit fast 10.000 Menschen, wo es ja auch zu vielen Angriffen kam am Rande der Demonstration und wo auch ganz eindeutig klar wurde in verschiedenen Reden der ProtagonistInnen dieser Demonstration, wohin die Richtung geht. Und das ist einfach, dass es halt jederzeit weiter eskalieren kann, glaube ich, da sind wir uns in dem Sinne einig, dass wir meinen, es hat sich auf jeden Fall im letzten Jahr verschärft. Genau.
Wir haben zum Beispiel in der Gefährdungsanalyse auch schon dazu geschrieben und zu unserer Untersuchung der Montagsdemonstration im Herbst 2022, dass es eben vor allem in diesen Versammlungen hohes anschlussfähiges Radikalisierungspotenzial gibt. Also Menschen gehen aufgrund verschiedenster Sorgen und Bedenken auf die Straße, auch um sich da mal Luft zu machen. Und das ist alles auch in dem Sinne legitim, solange es auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stattfindet. Wir konnten aber auch sehen, dass bei diesen Veranstaltungen rechtsextreme AkteurInnen auch sozusagen Nischen sich suchen und dort Menschen für sich quasi einwerben. Und auch, dass das die Schwelle des Sagbaren viel niedriger geworden ist und dass die Leute eben so einen Normalisierungsprozess dadurch mitgestalten, ob jetzt aktiv oder nicht.
Bezogen auf den Beitrag Thüringer AfD bei der Bundestagswahl 2021 aus der letzten Ausgabe: Was gäbe es für Möglichkeiten, die Wahlbereitschaft für die AfD zu senken und dafür für andere Parteien zu steigern?
Also wenn ich darauf jetzt eine Antwort hätte, dann wäre das so ein Allheilmittel. Ich kann da konkret jetzt leider nicht die Lösung vorschlagen. Ich würde aber zum Beispiel jetzt auf den Thüringen-Monitor 22 verweisen. Da geht es um Stadt-Land und es geht um abgehängte Regionen. Und in diesen abgehängten Regionen, die haben ein subjektives Gefühl von Deprivation, also ihre persönliche Deprivation. Dann kommt noch sogenannte Ostdeprivation hinzu, also Menschen, die in Ostdeutschland leben, die sich abgehängt fühlen. Und auch eine Unsicherheit. Und diese Wahrnehmung, also diese subjektive Wahrnehmung, kann dazu führen, dass eben die Unterstützung der Demokratie sinkt und eine Affinität zu Rechtsextremismus, Populismus und Antisemitismus steigt, beziehungsweise ist nachgewiesen worden beim Thüringen-Monitor, dass eben dieser Demokratie-Unterstützungsverlust vorhanden ist und gleichzeitig einen Anstieg an eben Unterstützung für Rechtsextremismus, Populismus, Antisemitismus. Das heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, dass diese Menschen alle AfD wählen. Das heißt aber, dass eine höhere Affinität dazu da sein könnte. Und dementsprechend wäre es schon mal ein erster Schritt, die Personen oder die Regionen, die sich subjektiv oder die tatsächlich abgehängt sind oder sich eben so fühlen, die mehr zu unterstützen und dort auch wieder mehr einen Bezug zur Demokratie herzustellen.
Ergänzend dazu, dass wir, glaube ich, einfach auch so unglaublich verschiedene, also Herkünfte, also wissenschaftlicher Bereich, nochmal den Beratungsbereich, ob nun Betroffene oder also zivilgesellschaftlich Engagierte sind. Und das, glaube ich, aber wir uns alle in der Sache auch in den Beiträgen einig sind, dass die AfD, Protagonist, AkteurInnen der AfD, also mittlerweile einfach als Scharnierfunktion auch zwischen der extremen Rechten auf der Straße und im Parlament, also dass sie sozusagen genau diese Scharnierfunktion haben. Und dass auch einfach so ein Schulterschluss auch mit Neonazis ganz offen erfolgt. Also das hat man an verschiedenen Stellen gesehen. Und dass die AfD natürlich immer wieder auch daran beteiligt ist, rassistische Stimmungsmache zu betreiben, die dann letztendlich auch in rassistische Gewalt oder rechte Gewalt, wie auch immer, mündet. Ich glaube, da gibt es ganz, trotzdem haben wir nochmal unterschiedliche Analysen, auch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte im Umgang mit der AfD. Was aber, glaube ich, auch klar ist, und das ist auch für die Veranstaltung, auch für die Präsentation nochmal wichtig, dass wir dort ja auch mit Zivilgesellschaft diskutieren wollen und ganz klar sagen, in Bezug auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr, dass was passieren muss. Ich aus Perspektive von Esra würde sagen, ja, es muss in die AfD gehen, aber es muss um Rassismus, es muss um Antisemitismus, es muss um die Formen Ungleichwertigkeitsideologien gehen und die findet man nicht nur bei der AfD und vor allem eine rassistische Stimmungsmache, die auch von zum Beispiel KommunalpolitikerInnen anderer demokratischer Parteien erfolgt, hat auch Konsequenzen darauf, dass eine AfD zum Beispiel gewählt wird oder die einfach der Ideologie Vorschub leisten. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen und darum muss es halt auch gehen und darüber möchten wir ja auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren ins Gespräch kommen.
Sie schrieben darüber, dass 2021 oder 2022 rassistische Gewalt wieder auf dem gleichen Niveau wie 2015 sei und insbesondere antislawischer Rassismus Anklang finden würde. Hat sich dies im Jahr 2022 so bestätigt? Beziehungsweise inwieweit hat rassistische Gewalt geflüchtete UkrainerInnen getroffen?
Genau, also in unserer Statistik führen wir tatsächlich Rassismus als eine Kategorie und wir haben keine Unterscheidung jetzt zwischen antislawischen Rassismus. Wir meinen damit natürlich die spezifischen Formen wie antischwarzer Rassismus, antimuslimischer Rassismus, aber wir können das aufgrund der fehlenden Informationen in den meisten Fällen nicht ganz klar dementsprechend einordnen, aber wir können sagen, dass es rassistisch ist. Von daher ist es schwierig zu sagen, inwieweit UkrainerInnen, in welcher Zahl sie davon betroffen sind. Dass sie auch von Rassismus, von antislawischem oder Antislawismus, die Frage ist immer noch, ob man es als Rassismus, das ist nochmal eine eigene Diskussion, aber von Antislawismus betroffen sind, das auf jeden Fall. Dass sich der auch an verschiedenen Debatten im letzten Jahr gezeigt hat, zum Beispiel an öffentlichen Debatten um die Tafel, wie sich Mitarbeitende darüber aufgeregt haben, auch in so Zuschreibungen, typischen Zuschreibungen gegen OsteuropäerInnen, irgendwie zum Beispiel, dass halt, also da hat sich das ganz konkret auch an bestimmten Punkten gezeigt. Ich glaube, in Greiz gab es das auch oder Zeitz. Wie gesagt, in mehreren Regionen hatten wir solche Punkte, dass das halt so diskutiert worden ist. Auch zum Beispiel der SPD-Landrat aus Nordhausen hat ja dann damals gefordert, dass UkrainerInnen die Reisepässe abgeben sollen, weil sie doch immer wieder nach Hause fahren würden mit ihrem Flixbus. Dieses Sozialtourismus, also dieses Narrativ, dieses rassistische Narrativ, was da halt reproduziert wird, das hat sich auch ganz konkret dann gegen hier UkrainerInnen, OsteuropäerInnen getragen, genau.
Ja, und im Herbst 2022 generell konnte man ja auch sehen, dass eben diese Stimmungsmache gegen geflüchtete Menschen aus der Ukraine vorhanden war und auch, dass der Krieg quasi nicht als Krieg als solches problematisiert wurde, sondern dass die ökonomischen Folgen für die Menschen hier, die sich als Deutsche bezeichnen, viel, viel präsenter war. Also es ging nicht darum, Krieg zu verhindern, sondern es ging darum, die Konsequenzen hier möglichst niedrig zu halten. Und wir haben zwar jetzt nicht explizit bei uns abgefragt, welche Migrationspolitik von den Befragten abgelehnt wurde, aber generell gab es eine Ablehnung der Migrationspolitik der Bundesregierung im Herbst. Da gab es eine Zunahme und man kann das eben auch in die Richtung auch verstehen. Und eben diese Angst darum, dass der Sozialstaat ausgenutzt wird, das haben wir bei unserer Umfrage zum Beispiel auch in vielen offenen Items dann auch lesen können, dass sich die Menschen eben Angst oder Sorgen um die Zukunft machen, eben weil sie das Gefühl haben, dass der Staat ausgenutzt wird und dann eben aufgrund des Krieges. Und das sind eben diese Ressentiments, die sich dann wieder spiegeln auf einer Gewaltebene auch. Und das macht es auch alles sehr gefährlich. Ne?
Ja. Genau, aber es ist wichtig auch zu betonen, weil das auch nochmal von vielen Geflüchteten sagt wird, das, was auch letztes Jahr nochmal so eine Ebene war, war diese Erfahrung von institutionellem Rassismus, dass einfach Menschen gemerkt haben, dass, ne, dafür können die ukrainischen Geflüchteten überhaupt nichts, aber als Staat hat man gesagt, dass man sie anders behandelt als zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien, die auch vor einem Krieg fliehen. Und das hat sich ganz, die Erfahrung haben ganz viele Menschen auch in Thüringen gemacht. Und das ist eine Erfahrung von institutionellem Rassismus, die nochmal obendrauf kommt. Und deswegen sagen wir, insbesondere für migrantisierte Menschen hat sich die Situation im vergangenen Jahr nochmal massiv verschärft.
Vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Antworten. Das war das Vorab-Interview mit Franz Zobel und Dr. Cynthia Freund-Müller zu den Thüringer Zuständen. Am 27.06. wird es zu diesem Thema auch eine Podiumsdiskussion geben, welche Radio Frei mit begleiten wird.